Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Sina Fründrich und einem Blick auf den Schienengüterverkehr. Was müsste geschehen, damit mehr Waren per Zug transportiert werden? Und für Auszubildende gilt seit diesem Jahr eine Mindestvergütung. Wem nutzt sie wirklich? Es ist das bislang größte Gerichtsverfahren rund um den Dieselbetrug. Die Musterfeststellungsklage des Verbraucherzentrale Bundesverbands gegen Volkswagen. Fast 450.000 Fälle werden gebündelt verhandelt und das Oberlandesgericht Braunschweig hatte beiden Parteien einen Vergleich nahegelegt. Und VW und die Verbraucherschutzbehörde loten diese Möglichkeit nun aus. Barbara Schmidt-Matern informiert.
5 Zeilen, die Hoffnung machen, dass Volkswagen und der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV nun doch direkt miteinander sprechen werden, dürfte dem Oberlandesgericht in Braunschweig zu verdanken sein. Seit Monaten hatte der zuständige Vorsitzende Richter für Verhandlungen zwischen VW und den Verbraucherschützern geworben. Die nun angekündigten Gespräche hält VZBV-Vorstand Klaus Müller für ein gutes Zeichen.
Wir werden jetzt sehen, ob wir einen Vergleich erreichen können. Das ist bisher nicht sicher. Aber dass jetzt 4 Jahre nach Beginn des Dieselskandals auch in Deutschland eine neue Bewegung in die Sache kommt, ist ein positives Signal.
Schon Ende September, gleich zu Beginn des bisher größten Gerichtsverfahrens für Dieselkunden in Deutschland, hatte das Braunschweiger OLG einen Vergleich vorgeschlagen. Volkswagen hatte sich jedoch monatelang gesträubt, weil jede der rund 440.000 Klagen ein Fall für sich sei und damit gar nicht vergleichbar. Außerdem sei das Klageregister unvollständig gewesen, hieß es aus Wolfsburg. Volkswagen wollte sich bis zum Mittag nur schriftlich äußern und verweist gegenüber unserem Programm auf die gemeinsame Erklärung mit den Verbraucherschützern. Man wolle nun eine pragmatische Lösung im Sinne der Kunden suchen. Ob es am Ende tatsächlich zu einem Vergleich kommt, bleibt zunächst aber offen, ebenso wann, wo und wer genau mit wem verhandelt. Beide Seiten haben Vertraulichkeit vereinbart. VZBV-Vorstand Klaus Müller ist mit einem aber jetzt schon zufrieden.
Diese Verhandlungen sind auch ein Zeichen dafür, dass das neue Instrument der Musterfeststellungsklage, einer Sammelklage in Deutschland, funktioniert.
Erst Ende 2018 war die sogenannte Musterfeststellungsklage in Deutschland eingeführt worden. Damit können Verbände stellvertretend für Kunden oder Verbraucher gegen ein Unternehmen vor Gericht ziehen. Der VW-Dieselskandal ist dafür ein Paradebeispiel. Beobachter hatten zu Beginn des Verfahrens mit einem jahrelangen Prozessmarathon vor Gericht gerechnet. Der könnte den betroffenen Dieselkunden nun erspart bleiben, falls es zu einem Vergleich kommt, sagt Klaus Müller.
Das Gesetz sieht explizit die Möglichkeit eines Vergleiches vor. Und das würde ja bedeuten, dass im Erfolgsfall Geld fließt, ohne dass wir ein höchstrichterliches Urteil abwarten müssen.
Die Dieselkunden könnten im Falle eines Vergleichs also aller Voraussicht nach direkt entschädigt werden. Allerdings müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Ansprüche nach dem Musterurteil noch individuell durchsetzen.
VW und Verbraucherschützer starten Vergleichsgespräche. Der Dieselbetrug bleibt also auch 2020 ein Thema. Wie entwickelt sich der Aktienmarkt in diesem Jahr? Darauf schauen wir nun zusammen mit Claudia Werle an der Frankfurter Börse. Frau Werle, wie läuft denn der erste Handelstag?
Ja, es ist ruhig. Noch sind Schulferien. Gestern und vorgestern wurde hier an der Börse nicht gehandelt. Viele Händler nutzen die verkürzte Woche, um sich eine Auszeit zu nehmen. Aber ungeachtet dessen, der DAX wirklich deutlich im Plus. Er steigt um fast 1% auf jetzt 13.368 Punkte. Was sicherlich mit dazu beiträgt, es gibt erste Anzeichen, dass sich die USA und China in Sachen Handelsstreitigkeiten zumindest in Stücken oder in Teilstücken näher kommen. In China soll die Geldpolitik gelockert werden und es kommen erfreuliche Zahlen vom Arbeitsmarkt. Wie es weitergehen wird, das möchte ich jetzt gemeinsam mit Gertrud Traut machen. Gertrud Traut ist die Chefvolkswirtin der Helaba der Landesbank Hessen-Thüringen. Frau Traut, gehen Sie denn mit einem guten Gefühl ins neue Jahr?
Ich bin ein Optimist und gerade weil die Entwicklung im vergangenen Jahr relativ schlecht war, also das heißt nichts anderes, wenn man unten ist, sind die Chancen gut, dass es auch irgendwann wieder nach oben geht. Jetzt müssen wir noch die Argumente finden und die Argumente wurden eben schon angesprochen. Der Handelsstreit hat das Jahr 2019 massiv belastet mit Blick auf den Industriesektor, also die Güter, die international gehandelt werden. Und da ist Deutschland stark mit mehr als 25% am Sozialprodukt. Und deswegen haben wir oder diese Branchen, die industriellen Branchen, sehr gelitten. Und sollte es eine Einigung geben, dann ist es gerade für diese Branchen positiv.
Die Handelsstreitigkeiten sind ja nicht der einzige Risikofaktor. Wir haben den Brexit. Es gibt viele politische Unsicherheitsfaktoren. Wo sind für Sie die größten Risiken?
Also auch der Brexit ist ein Thema, was auf den Handel wirkt. Und die gleichen Auswirkungen, die wir aus dem Handelsstreit der USA mit China gesehen haben, sehen wir auch bei dem Brexit. Die Exporte, die deutschen Exporte nach Großbritannien sind in den letzten Jahren schon zurückgegangen, sowohl aufgrund der Unsicherheit, aber auch aufgrund der Wechselkursentwicklung. Das britische Pfund hat abgewertet, das heißt, unsere Güter nach Großbritannien wurden deutlich teurer, wurden entsprechend weniger nachgefragt. Also auch da hat die Industrie gelitten. Und es sind letztendlich auch immer wieder die gleichen Branchen, ganz vorne Automobilsektor, aber dann auch Chemie, Maschinenbau, Elektro. Also die beiden Ereignisse sind mehr oder weniger unabhängig voneinander, aber sie haben die gleichen Effekte.
Kurz, welche Bedeutung wird das Thema Nachhaltigkeit bekommen?
Das ist aus meiner Sicht ein viel größeres Thema. Es ist nicht konjunkturell. Das wird die Struktur sowohl in der Volkswirtschaft, aber auch in den einzelnen Sektoren massiv verändern. Die Produktionsprozesse, wie wir sie jetzt haben, im Automobilsektor, wie wird die individuelle Mobilität in Zukunft aussehen? Welche Antriebsart wird sich durchsetzen? Also alle diese Fragen werden wir sehen. Aber es bleibt nicht nur bei der Herstellung, sondern auch auf der Nachfrageseite. Alle oder zumindest viele und hoffentlich bald alle wollen mehr nachhaltig agieren. Das gilt neben der Industrie auch für den Bausektor. Dann gilt es aber auch für Unternehmen, der Verbrauch von Gütern. Also es wird die ganze Volkswirtschaft verändern. Deswegen ist das ein strukturelles Thema, ein Thema für die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte.
Kurz zum Schluss, in einem Jahr, wo werden wir da stehen?
Also in einem Jahr glaube ich, dass der Brexit kein Thema mehr sein wird, dass hoffentlich dann ein neues Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien abgesegnet ist. Und dann waren ja Wahlen in den USA. Die spannende Frage, was bis dahin noch passiert. Und es wird vermutlich, so wie Donald Trump nun mal ist, ein Schritt vor, zwei zurück. Jetzt hat er ganz viele Handelsschranken hochgezogen und jetzt gibt es Verbesserungen und die wird er zumindest bis zur Wahl noch weiter durchführen, weil er will ja, dass es die Stimmung besser wird, damit er wieder gewählt wird.
Sagt Gertrud Traut, die Chefvolkswirtin der Helaba.
Frau Werle, lassen Sie uns jetzt noch auf den Aktienhandel noch mal schauen. Die Papiere der Deutschen Bank sind deutlich im Plus. Warum das?
Ja, es gibt Nachholbedarf. Die großen deutschen Banken stehen in Sachen Profitabilität ja deutlich hinter vielen Konkurrenten aus dem Ausland. Ja, es hat Fortschritte gegeben, auch wenn es vielleicht nicht ganz so öffentlich wirksam präsentiert worden war, wie viele das gewünscht haben. Es gibt aber noch viel zu tun. Aktien der Deutschen Bank heute 5% im Plus. Commerzbank-Papiere steigen gar um 5,5%.
Airbus hat Boeing überholt als weltgrößter Flugzeugbauer. Das kommt nicht ganz überraschend. Dennoch, wie fallen die Reaktionen aus?
Ja, die Aktien von Airbus im MDAX fast 2% höher. Gut, das Debakel um den 737 MAX von Boeing, dass das Folgen haben würde, kommt jetzt nicht überraschend. Einfach viele Fluggesellschaften, die diesen Flugzeugtyp bestellt haben, die Maschinen müssen am Boden bleiben. Es hatte auch Folgen für Reiseveranstalter und Airbus konnte davon profitieren. Im vergangenen Jahr sind die Auslieferungen bei Airbus im Vergleich zum Jahr davor um satte 8% gestiegen.
Zuletzt ist die Nachfrage nach Gold gestiegen. Das hat Folgen für die deutsche Börse.
Ja, das ist richtig. Gold gilt ja also etwas wie ein sicherer Hafen in turbulenten Zeiten. Turbulent waren die vergangenen Monate allemal. Heute kamen jetzt Meldungen, dass Anleger verstärkt Gold bei der deutschen Börse nachgefragt haben. Neues Gold kommt immer dann hinzu, wenn Anleger sogenannte Gold Xetra Goldanteile erwerben und für jeden Anteilsschein muss einfach ein Gramm des Edelmetalls hinterlegt werden. Aktuell kostet die Feinunze Gold $1,522,97. Der Euro wird mit einem $1,1192 gehandelt und die Umlaufrendite ist von -0,23 auf -0,2% gestiegen.
Der erste Börsenbericht des Jahres von Claudia Werle waren das. Und wir schauen jetzt nochmal gesondert auf eine Branche, die Autobauer. Die hatten vor allem mit dem schwächenden Markt in China zuletzt zu kämpfen. Doch 2020 könnte sich das ändern, berichtet aus Shanghai Steffen Wurzel.
2019 war kein gutes Jahr für die Autobranche in China. In Anführungszeichen nur 26 Millionen Autos wurden 2019 verkauft, ein Minus von rund 8% im Vergleich zum Vorjahr. Für 2020 rechnet Chinas Autoherstellerverband CAAM mit einem etwas kleineren Minus. Einige Analysten sagen sogar wieder ein leichtes Plus voraus. Der Grund, warum 2019 so wenige Autos verkauft wurden in China, liegt an den Subventionen und Steuererleichterungen in den Jahren davor, erklärt Zheng Jilin von der Shanghaier Unternehmensberatung LMC Automotive. Dieser Sondereffekt habe dazu geführt, dass damals Millionen von Autos mehr verkauft wurden als üblich. 2019 dann seien es entsprechend weniger gewesen. Dieser Sondereffekt wird 2020 keine Rolle mehr spielen. Der Markt wird zur Normalität zurückkehren. Besonders gut laufen dürfte es 2020 für die drei großen deutschen Hersteller in China. Denn BMW, Daimler und Volkswagen inklusive Tochtermarken bedienen größtenteils den Premium-Markt. Und der boomt, sagt Paul Gong, Autoanalyst bei der Großbank UBS in Hongkong. Ganz klar, das Premium-Segment entwickelt sich in China deutlich besser als der Massenmarkt. Und dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Besonders schlecht lief es in China 2019 im Bereich der Elektroautos. Auch das habe vor allem mit wieder abgeschafften Subventionen zu tun, sagen Analysten. Das bedeutet aber nicht das Ende der zuletzt boomenden chinesischen E-Autobranche, betont der Shanghaier Autoexperte Zheng Jilin. Vielmehr macht die Branche gerade eine nötige Neuausrichtung durch. Das wird dann zu einer starken, echten E-Auto-Industrie in China führen. Einige chinesische E-Auto-Hersteller dürften dieses Jahr also fusionieren oder ganz pleite gehen. Die ausländischen Hersteller hingegen wollen 2020 in Sachen E-Autos voll aufdrehen in China. Volkswagen und der US-Konkurrent Tesla zum Beispiel mit neuen Elektroautowerken in Shanghai.
Aus Shanghai Steffen Wurzel. Junge Menschen für eine berufliche Ausbildung zu begeistern, das fällt einigen Betrieben nicht immer leicht. Bedarf gibt es etwa in der Gastronomie und bei Friseuren. Das sind auch Branchen, in denen Auszubildende nicht sonderlich viel verdienen. Die Bundesregierung hat auch deswegen die sogenannte Mindestausbildungsvergütung beschlossen. Damit müssen Azubis im ersten Lehrjahr seit diesem Jahr mindestens 515 Euro bekommen, falls es keinen anderslautenden Tarifvertrag gibt. Wem nützt diese Untergrenze? Katja Scherer hat sich umgehört und nicht alle sind überzeugt von der neuen Regelung.
Guten Tag, die Paar-Friseure. Mein Name ist Guido Paar.
Guido Paar betreibt einen Friseursalon in Willich bei Düsseldorf. Der Unternehmer hat 13 Beschäftigte, 4 davon sind Auszubildende. Die Suche nach Nachwuchs werde schwieriger für die gesamte Branche, sagt er.
Wenn ich 10 Jahre noch zurückblicke, in das Jahr 2007 hatten wir noch 40.000 Auszubildende. Blicke ich jetzt auf 2018 zurück, waren es 20.000.
In vielen anderen Branchen wie der Gastronomie oder der Pflege ist das ähnlich. Hier setzt die Mindestausbildungsvergütung an, mit der Auszubildende in Betrieben ohne Branchen- oder Unternehmenstarifvertrag mindestens 515 Euro pro Monat im ersten Lehrjahr erhalten. Bis 2023 steigt diese Untergrenze auf 620 Euro an. Daniel Gimpel vom Deutschen Gewerkschaftsbund findet das richtig. Die bessere Bezahlung helfe, Ausbildungen wieder attraktiver zu machen.
Die Mindestausbildungsvergütung, die jetzt kommt, ist für uns eine gute Sache. Wir hätten sie uns gern höher gewünscht, aber es ist ein Kompromiss und damit können wir gut leben.
Nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit verdienten zuletzt bundesweit etwa 115.000 Auszubildende weniger als 515 Euro. Vor allem in Ostdeutschland und in Kleinstbetrieben. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Branchen, die schon jetzt freiwillig mehr bezahlen. Mehrere Lebensmitteldiscounter zum Beispiel haben angekündigt, ihre Vergütung im ersten Lehrjahr wegen des Fachkräftemangels auf bis zu 1.000 Euro pro Monat anzuheben.
Also, Franzi?
Ja.
Wie lange muss bei der Frau Heimers die Farbe noch einwirken?
15 Minuten.
Und auch Guido Paar zahlt mehr als die Mindestvergütung. Der Tariflohn für Friseurauszubildende in NRW wurde kürzlich auf 540 Euro erhöht. Für Paars Auszubildenden Justin Weber war auch das ein Grund dafür, warum er sich für den Beruf entschieden hat.
Also das war für mich ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, naja gut, höher geht, aber darunter kommt nichts. Ich glaube, wäre es noch weniger, hätte ich eventuell sogar gesagt, das traue ich mir finanziell nicht zu.
Beim Zentralverband des Deutschen Handwerks ist man über die neue gesetzliche Vorgabe dagegen nicht erfreut. Jan Dannbring, Leiter der Abteilung Tarifpolitik, weist darauf hin, dass die Vergütung für Auszubildende grundsätzlich nur als Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten gedacht und daher nicht mit einem normalen Lohn vergleichbar sei. Er befürchtet, dass durch das neue Gesetz Tarifabsprachen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften an Einfluss verlieren, auch wenn diese der Mindestvergütung stets übergeordnet sind.
Weil sie sagen, ja, jetzt gibt es ja ohnehin eine staatlich festgelegte Ausbildungsvergütung, dann müssen wir als Tarifvertragsparteien ja gar nicht mehr tätig werden.
Auch Unternehmer Guido Paar sieht die Mindestvergütung kritisch. Er geht davon aus, dass sich das zentrale Problem seiner Branche, der Fachkräftemangel, dadurch nicht lösen lässt. Stattdessen würden manche Betriebe wegen der höheren Kosten gar nicht mehr ausbilden, vermutet er. Der Gewinn vieler Läden sei gering, auch weil die Branche zu wenig dafür getan habe, dass Kunden die Leistung wertschätzen.
Teilweise sind Unternehmen gezwungen, mit Billiglöhnen und so weiter zu arbeiten, weil sie sonst überhaupt nicht über die Runden kommen. Der Ausweg daraus ist natürlich, Qualität muss nach oben entwickelt werden. Geht die Qualität nach oben, geht der Preis nach oben, geht die Rentabilität nach oben.
Statt der Vergütungsvorgaben hätte er sich von der Regierung, den Kammern und den Verbänden daher andere, kreativere Maßnahmen gewünscht, sagt Paar. Verkürzte Ausbildungszeiten für Quereinsteiger zum Beispiel, modernere Ausbildungsinhalte und vor allem eine Modernisierung der beruflichen Ausbildung generell.
Wenn ich mir angucke, wie äußerst sexy und attraktiv eine Abi-Feier ist und wenn ich mir angucke, wie langweilig, fast schon Beerdigungskaffee-mäßig komatös eine Lossprechungsfeier im Handwerk ist, dann kann man einfach sehen, welche Berufsrichtung ist sexy und welche ist nicht sexy.
Um seinen Teil zur Imageverbesserung beizutragen, hat Paar kürzlich einen eigenen YouTube-Kanal gestartet. Darin spricht er darüber, welche unternehmerischen Chancen seine Branche bietet. Für ihn ist klar, die zentrale Herausforderung wird es künftig nicht mehr sein, Kunden zu finden, sondern Fachkräfte.
Dankeschön, tschüss.
Katja Scherer über die Azubi-Mindestvergütung. Bahnfahren im Fernverkehr ist seit gestern günstiger. Die Bahn gibt die Mehrwertsteuersenkung aus dem Klimapaket weiter. Doch was passiert eigentlich im Schienengüterverkehr? Gerade mal 19% aller Waren werden mit Zügen transportiert. Die große Masse wird noch immer mit Lkw von A nach B befördert. Die Deutsche Bahn will ihre verlustreiche Gütersparte jetzt stärken. 70% Wachstum bis 2030 ist das Ziel. Und dafür zuständig ist seit gestern die frühere Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe, Sigrid Nikuta. Über ihren neuen Job und den Schienengüterverkehr habe ich mit Uwe Höft von der Technischen Hochschule Brandenburg gesprochen. Frage an ihn, wie desolat ist denn die Lage im Bahngüterverkehr?
Also ich glaube, die Deutsche Bahn hat da schon seit vielen, vielen Jahren ein ganz, ganz großes Problem und die haben ja auch schon viele Sanierungsprogramme durchgeführt. Da hat man also ganz viele Güterverkehrsstellen Ende der 90er, frühe 2000er platt gemacht und da im Grunde auch ganz viele Unternehmen von der Bahn abgehängt. Man hat dann irgendwann mal Schenker zugekauft, Straßenlogistiker. Die Zusammenarbeit hat nie funktioniert. Und ich glaube, das ist nach wie vor eine riesige Baustelle, die Frau Nikuta da übernimmt.
Jetzt soll der Gütertransport um 70% gesteigert werden. Ist das nicht ein bisschen ambitioniert, was Bahnchef Richard Lutz da fordert?
Ich glaube, das ist ziemlich ambitioniert. Also vielleicht klappt das ohne die DB, ja. Also dass man sagt, die Privaten, die wachsen ja, die fangen im Grunde die Verlustmengen da bei der DB ganz gut auf. Aber was die Privaten eben nicht können, ist das ganze Thema Einzelwagenverkehr. Und dieser Einzelwagenverkehr ist ja nach wie vor noch ein wichtiger Baustein im Eisenbahnbereich.
Das müssen wir vielleicht nochmal erklären.
Ja, es gibt verschiedene Produktionsformen. Es gibt Ganzzugverkehre, wo ich sozusagen einen Zug von A nach B in unveränderter Konfiguration fahre. Und die Einzelwagenverkehre, da sammle ich in der Fläche Wagen ein, fahre die dann zu einem großen Rangierknoten, bilde die Züge neu und fahre dann zu dem nächsten Rangierknoten, bilde wieder die Züge neu und stelle das dann den Kunden zu. Das ist also relativ viel Aufwand, den man da treibt. Das kostet enorm viel Geld.
Und dieser Bereich ist ein Bereich, der es der Bahn am Ende schwer macht, den Güterverkehr so innerhalb kurzer Zeit enorm zu steigern.
Unter anderem, ja. Und dann sind natürlich auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind natürlich nicht besonders attraktiv für Kunden, auf die Eisenbahn zu gehen, weil die Eisenbahn natürlich gegenüber der Straße viele, viele Jahrzehnte benachteiligt wurde. Es wurde nichts investiert in Streckennetze. Es wurden eigentlich nur immer Gleisanschlüsse abgebaut, Kreuzungs- und Überholgleise abgebaut. Also eigentlich die Kapazität systematisch runtergefahren. Und das kriege ich ja von heute auf morgen auch nicht wieder hergestellt.
Wenn wir das mal vielleicht auf so eine Formel bringen, was bräuchte man denn jetzt? Mehr Schienen, günstigere Preise, bessere Anschlüsse? Was muss besonders gestärkt werden?
Also ich glaube, es gibt ganz viel, was wir brauchen. Also was was wir natürlich erstmal brauchen, ist viel Geld. So, das ist was das Erfolgsrezept in der Schweiz, das ist das Erfolgsrezept in Österreich. Was wir dann natürlich brauchen, sind wesentlich bessere Rahmenbedingungen, faire Rahmenbedingungen, weil ich glaube, gegenüber dem LKW, die Bahn muss sozusagen ja für alles bezahlen, für jeden Trassenkilometer, der gefahren wird. Der LKW ist mittlerweile so billig, dass ich da mit der Bahn also nur sehr schwer hinterherkomme. Und die Bahn hat es natürlich auch versäumt, durch Innovationen in den vergangenen Jahrzehnten wirklich ihr System zu modernisieren. Ja, die fahren ja noch mit uraltem Equipment, also die Güterwagen bei der Deutschen Bahn, die gehören teilweise ins Museum oder zum Schrotthändler. So alt sind die. Ich habe sozusagen keine wirklichen Innovationen im Bereich Eisenbahn, also so Digitalisierung im Schienengüterverkehr. Das fängt jetzt so ganz, ganz zaghaft an. Aber das sind im Grunde die Güterwagen, das ist ein dummes Stück Stahl. So, da fehlt auch so ein großer Schub an Innovation. Aber da verdient das Unternehmen auch einfach nicht genug Geld. Oder die Güterverkehrsunternehmen, eigentlich alle, verdienen zu wenig Geld, um dann nachhaltig zu modernisieren und in Innovation zu investieren.
Wenn wir mal auf die politische Seite schauen, wir haben eine Mehrwertsteuersenkung für die Fernverkehrstickets, aber wenn es um den Schienenverkehr geht, ist der Güterverkehr eben außen vor geblieben. Ist das ein Versäumnis?
Na, ganz ist er nicht außen vor geblieben. Also wir haben Trassengebühren abgesenkt, dass der Bund schon darauf verzichtet, auf einen Teil dieser Trassenentgelte. Das löst aber das grundsätzliche Problem nicht. Man muss da, glaube ich, ganz, ganz anders denken und irgendwie sehen, dass wir fast alles oder einen Großteil der LKWs, die auf Langstrecke fahren, dass wir das irgendwie auf die Bahn verlagern. Das ist aber eine Herkulesaufgabe. Man sieht es ja hier auf der Autobahn A2 zum Beispiel, die von Polen dann Richtung Westen führt. Die ist ja knüppeldicke voll mit LKWs und da fragt man sich natürlich auch, wenn man daneben steht, warum geht das nicht irgendwie mit der Eisenbahn?
Uwe Höft fragt sich das. Er beschäftigt sich mit dem Schienengüterverkehr an der Technischen Hochschule in Brandenburg und ab und an fährt er auch selbst noch einen Güterzug. Die Welthandelsorganisation wird 25 Jahre alt und die Gemeinschaftswährung Euro wird volljährig. Es sind gleich zwei Jahrestage, die heute in der Wirtschaftspresseschau eine Rolle spielen.
Seit 25 Jahren gibt es die Welthandelsorganisation WTO. Und eigentlich sei es eine Erfolgsgeschichte, findet die Süddeutsche Zeitung. Seit der WTO-Gründung vervierfachte sich der Welthandel. Der Anteil extrem armer Menschen an der Erdbevölkerung schrumpfte auf weniger als 10%. Aktuell aber wütet das Nationale wieder, in Gestalt von Trump und Chinas Machthabern. Die exportieren gern, selbst aber behindern sie ausländische Firmen. Zudem verkeilen sich die Wirtschaftssupermächte in einen Zweikampf um die globale Führung. Der Rest der Welt sollte darauf antworten. Es geht um die Rettung der WTO. Vor 18 Jahren bekam Europa das erste Bargeld in der neuen Gemeinschaftswährung. Der Euro wird also volljährig. Und wie fällt die Bilanz aus? Fragt die Westdeutsche Zeitung aus Düsseldorf. Ganz schön positiv, auch wenn Populisten und Nationalisten das ganz anders beurteilen. Alle Länder profitieren von der gemeinsamen Währung, allen voran Deutschland. Gäbe es die D-Mark noch, hätte es die heimische Exportwirtschaft deutlich schwerer. In einem Punkt haben die Skeptiker allerdings recht. Dem Euro fehlt ein politischer Rahmen, der für klare Strukturen sorgt. Um den USA und China Paroli bieten zu können, muss Europa mit einer Stimme sprechen, insbesondere bei möglichen Handelskonflikten.
Die Wirtschaftspresseschau war das. Wie ist der aktuelle Ermittlungsstand nach dem Brand im Krefelder Zoo? Wir informieren gleich in Deutschland heute 13:50 dann mit Peter Sawicki. Damit endet Wirtschaft am Mittag. Mehr von uns um 17.05 Uhr in Wirtschaft und Gesellschaft. Dann auf den Spuren der Bonpflicht. Erhält man jetzt tatsächlich überall einen Kassenbon? Mein Name ist Sina Fröndrich.